Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 267 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 8. Mai 2026. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk widmen wir uns einem kritischen Beitrag über Provisionen.
Mit Versicherungsombudsfrau Sibylle Kessal-Wulff sprechen wir über die erneut gestiegene Zahl der Beschwerden zu Versicherern und woran das liegt.
Und in den News der Woche bläst die BIG direkt gesund die Fusion mit Salus BKK ab. In der Lebensversicherung sind die Solvenzquoten gestiegen. Der GDV meldet Zahlen zu Naturgefahren und FM hat die Länder mit dem robustesten Wirtschaftsumfeld ermittelt.
Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut finden, dann zeigen Sie uns das gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform doch mit 5 Sternen.
Aber erst aus der Redaktion.
Hallo zum Schmalltalk.
Hallo zum Schmalltalk. Es ist eine Premiere heute.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Wir stehen nämlich nebeneinander und nehmen auf. Das ist irgendwie awkward.
Das ist total schräg. Wir haben dasselbe Mikrofon. Mal gucken, ob dieses eine Mikrofon wirklich alle unsere Worte aufnehmen kann.
Ja. Und wir können uns angucken beim Reden. Wir nehmen sonst den Podcast immer virtuell auf, müssen wir dazu sagen.
Ja. Wir wissen nicht, ob wir das wollen mit dem Angucken, aber es geht einfach. Und wir tun's.
Genau. Vor allem bei dem Thema heute.
Ja.
Es ist nämlich schon wieder ein Aufregerthema.
Ja, so ein halbes, ne?
Oder ja, für die Branche immer doch.
Ja.
Es geht um Provision und um einen Beitrag von einer Verbraucherschutzsendung, ne?
Ja, kannte ich vorher nicht, muss ich zugeben. Ich habe auch Asche auf mein Haupt irrtümlich gedacht. Das lief auf tagesschau.de, da hatten die das berichtet. Und ich habe auch erst gedacht, das ist tagesschau.de gewesen. Und das war da aber das Verbraucherformat 50K. Das gehört aber zum Ersten. Also läuft unterm Ersten.
Okay.
Im Ersten. Da ging es, ich würde schon fast sagen, mal wieder darum, wie teuer denn Kosten und Provisionen so werden können.
Ja.
Und
ich habe mir die ersten, als Vorbereitung auf den Podcast, die ersten 45 Sekunden dieses Beitrags angeschaut. Und mein Fazit war tendenziös, wie man so schön sagt. Also recht einseitig. Also es wurde Geld aus der Tasche der Versicherer gezogen und Tricks der Finanzberater. Also da war direkt schon klar, in welche Richtung dieser Beitrag gehen wird.
Lass es uns so ein kleines bisschen zusammenfassen. Berater sind sehr teuer und kosten nur Rendite. Zentrum dieses ganzen Beitrags ist dann auch eine Rechnung, nach der über 40 Jahre so ein Berater eben dann hast du eben statt 400.000 Euro hast du eben nur 300.000 Euro. 100.000 einfach weg. Jetzt muss man sagen, die sind nicht weg, sondern die sind einfach nur nicht dazugekommen. Ne? Niemand hat da was weggenommen. Das ist das eine. Und das andere ist, es wird eben, das muss man dem wirklich vorwerfen, dem Beitrag. Es wird nur darauf herumgeritten, dass Berater kosten, dass Provision kosten. Und dass man das doch lieber selber machen sollte, mit einem, Achtung, kostenlosen ETF-Depot. Was es leider in der Form aber auch nicht gibt.
Nein, gibt es nicht.
Ja, denn auch ETFs kosten Geld. Und dann kommen wir zu den ganzen Kritikpunkten. Es ist einfach, und sie lässt wirklich, die Moderatorin lässt kein gutes Haar an Beratern. Und das ist tatsächlich so ein bisschen dolle einseitig.
Ja.
Muss man sagen.
Ja. Und dieses klassische Argument, man kann das ja selber machen. Auch da hattest du ja einen interessanten Vorfall gerade aus dem Freundeskreis. Ne?
Ja.
Erzähl doch mal.
Da hatte sich einer meiner Freunde tatsächlich genau so einen Sparplan zugelegt in einen MSCI World ETF. Dann rappelte es an den Börsen, dank eines US-Präsidenten, dessen Namen wir jetzt hier nicht nennen wollen. Ich glaube, keiner weiß, wer gemeint ist. Ist total anonym. Dann rappelte es an den Märkten. Und nachdem die Kurse so, ich sag mal so 10-15% gefallen waren, kriege ich eine SMS. Sollte ich meinen MSCI World ETF jetzt verkaufen? So, und das ist der Punkt. Also finde ich, das drückt schon viel aus. Wirklich, ich habe nichts dagegen, wenn die Hälfte der Deutschen sich damit auskennt und das wirklich über 40 Jahre durchhält.
Ja.
So einen Sparplan. dann sollen sie das machen. Bei einem Neobroker, bei einer Direktbank mit niedrigen Gebühren, alles okay. Können sie gerne machen, passt schon. Ich glaube nur, dass das nicht geht.
Nee.
Ne?
Das Wissen ist nach wie vor nicht da. Ich glaube, die meisten wären schon überfordert damit, was ist überhaupt ein ETF?
Mhm.
Dann sich da ein Depot zusammenzustellen, wäre glaube ich schon die nächste Schwelle, wo die meisten sagen, was packe ich denn da jetzt rein? Weil das Angebot ist ja nun erschlagend.
Ja.
Also Stichwort Diversifikation und sowas. Also.
Und dann geht es weiter. Die sogenannte, das ist ein Fachbegriff, Depotpflege.
Mhm.
Ja. Ich war früher auch mal Berater. Gut, in einer Bank, das ist jetzt immer so eine Sache. Aber es geht eben auch darum, jedes Jahr sich mit den Kunden zu unterhalten, was ist passiert und eben auch Kunden zu betreuen, wenn es an den Börsen rappelt. Bei steigenden Kursen kann jeder sparen, das ist einfach. Aber dann nicht wuschig zu werden, wenn es mal knallt an den Börsen und vor allen Dingen, wenn es mal 3 Jahre lang runtergeht, wie von 2000 bis 2003. Das ist der Punkt und sowas fällt ja alles so ein bisschen, komplett unter den Tisch. Es fällt komplett unter den Tisch. Es gibt nur einen einzigen positiven Aspekt Richtung Berater, die Depots sind besser aufgebaut. Das gibt die Moderatorin dann auch an einer Stelle zu.
Na, oh na.
Ja, wer hätte das gedacht?
Genau, also Stefan Peters, der ja für seine Videos bekannt ist, wo er sich solche Beiträge auch mal vornimmt und die auseinander nimmt.
Der leidet wie kein anderer.
Hat er auch dieses Mal wieder gemacht, der arme Kerl.
Mhm.
Genau, wir haben dazu einen Beitrag geschrieben, den haben wir auch in den Shownotes verlinkt.
Mhm.
Wie immer sehr unterhaltsam, was er da macht.
Ja.
Und auch gute Punkte, die er halt rauskristallisiert. Mhm. Er stellt ja auch eine eigene Rechnung auf, die deutlich näher an der Realität ist.
Ja.
Genau.
Ja, also man muss sagen, seine Rechnung geht von einer höheren Rendite aus. Er nimmt tatsächlich die historische Rendite des MSCI World, das sind 8%, aber er berücksichtigt, oh Wunder, Steuern.
Ja.
Ja.
Die auch eine nicht unwesentliche Rolle spielen.
Ja, ja. Ein Viertel ist einfach mal weg. Und wenn wir über 40 Jahre Sparplan reden, sind 1000 Euro Sparerfreibetrag pro Jahr nichts.
Mhm.
Wirklich nichts.
Ja.
Ne? Und insofern hat der Stefan da tatsächlich mal das alles nochmal ein bisschen neu gerechnet. Er hat einfach viele Sachen reingeführt, die fehlten in dem anderen Beitrag.
Ja. Ist halt schade, dass, wie gesagt, ich glaube, also ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich denke mir manchmal, die haben halt da eine Botschaft, die sie transportieren wollen. Und statt vielleicht mal ein bisschen offen an die Sache ranzugehen und sich vielleicht auch mal mit ein paar Finanzberatern zu unterhalten.
Das passiert nicht.
Wird halt natürlich eher in eine Richtung recherchiert und dann bestätigt, was man so glaubt.
Ja. Was mich persönlich auch wirklich nervt an Verbraucherschutzsendungen. Also wenn die wirklich einen Verbraucher schützen vor Beschiss.
Ja.
Darf ich das mal sagen, Schmidt? Das Wort darf ich sagen.
Ja.
Wenn die wirklich vor Beschiss schützen, und es gibt leider wirklich viel Beschiss in dieser Welt, auch in der Beraterwelt.
Absolut.
Leute, passt da auf. Ja, ja, ja. Und auch überteuerte Gebühren, zu hohe Gebühren und sowas alles. Das ist okay, wenn die davor schützen. Aber dieses ständige Geiz ist geil.
Ja.
Getöne. Und boah, der will dein Geld. Und deswegen ist er böse. Verdammt, jeder Autohändler will mein Geld. Wie Stefan Peters auch wunderbar sagte, jeder Arzt will mein Geld, jeder Rechtsanwalt will mein Geld, aber die leisten auch was dafür. Und das fällt leider immer ein bisschen unter. Dieses billig, 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 mach's doch selber. Ja, ich wechsle meine Autoreifen immer selber. Wer macht's denn noch? Ich lasse dann kein Geld in der Werkstatt.
Ja, ja, das stimmt.
Na?
Und ich würde auch behaupten, dass wenn sich Leute ein Auto kaufen, dass sie davor mehr recherchieren, als bevor sie sich einen ETF-Sparplan zulegen.
Immer. Freund von mir ist Mechatroniker. Also den fragen wir dann auch immer.
Ja.
Und das sind doch die Punkte. Man sollte auch eine Dienstleistung als das sehen, als Dienst und Leistung.
Mhm.
Und dann kann man vielleicht auch mal ein bisschen was bezahlen. Natürlich muss man dann gucken, wie viel es ist. Völlig klar. Und ich bin auch immer bei der großartigen Julia Wiens, Grüße gehen raus, von der BaFin, die sagt, dass viele Produkte auch zu teuer sind.
Ja.
Völlig richtig und man muss da auch drauf gucken. Auf jeden Fall. Aber billig, billig, billig. Boah, nee.
Ja, die Opportunitätskosten müssen halt mit rein, wie man das so schön ja im Volkswirtschaftsstudium lernt. Was bezahle ich, wenn ich diesen anderen Weg wähle, ne?
Mhm.
Und wenn ich dann gar nicht fürs Alter vorsorge, weil ich jetzt überfordert bin mit der Materie, dann ist das halt ein höherer Preis, als wenn ich mir einen Berater hole, der mich da entsprechend aufklärt.
Richtig.
Und ich habe dann was.
Oder wenn ich nach 3 Jahren Crash wirklich die Nerven blank liegen und bei mir damals lagen die Nerven blank, 2003, und dann die Hosen voll habe und verkaufe.
Genau.
Das geht richtig rein. Dann hast du wirklich die Hälfte des Geldes verloren.
Ja.
Na, und solche Sachen.
Ja, wir könnten uns jetzt noch Stunden unterhalten, aber wir müssen auch noch kurz auf ein anderes Thema hinweisen. Das hat aber auch mit Altersvorsorge zu tun.
Und mit Wissen.
Nämlich mit der Reform unter anderem, die ja jetzt ins Haus steht. Riester-Alternative und so weiter und so fort. Da tun sich ja viele, viele, viele Fragen auf. Apropos Beratung, was mache ich jetzt? Sehr wichtiges Beraterthema tatsächlich. Und wir haben dazu ein Roundtable nächste Woche. Den nehmen wir bei der FEMA auf in Karlsruhe. Und da haben wir ein paar illustre Gäste eingeladen. Und werden uns dem Thema Altersvorsorgereform und was denn jetzt zu tun ist und was denn jetzt ansteht und was denn kommen könnte, werden wir uns widmen in einem Live-Roundtable. Das ist am 12. Mai ab 14 Uhr. Und Sie können sich dafür kostenfrei anmelden und einfach zuhören, was wir erzählen und erklären und welche Fragen wir beantworten. Und den Link habe ich auch da in den Shownotes verlinkt. Machen Sie das gerne. Wie gesagt, kostenfrei. Dauert so 1 bis 1,5 Stunden. Es gibt auch einen Live-Chat. Das heißt, wenn Sie Fragen haben oder Sie Fragen auftauchen, während Sie das schauen, können Sie das in den Live-Chat stellen und dann stellen wir das an die 6 Experten, die da im Studio sind.
Interaktion, sag mal, und Schmiddo, wer moderiert eigentlich diese tolle Sendung?
Ja, das ist Joost Schüli, also ich. Ich habe das Vergnügen, genau. Unser Geschäftsführer Jan Ross wird sich auch unterhalten mit Norman Wirth, der ist am Berliner Ohr quasi direkt dran, kennt also, was die Politik da so macht. Der wird den aktuellen Stand der Dinge berichten im Gespräch mit Jan. Und ich gehe dann eben mit Vertretern von Versicherungen und Asset Managern und auch mit einem Makler drauf ein, was man denn jetzt als Makler so tun sollte.
Eine ganz bunte Mischung, ne?
Bunte Mischung.
Bunte Mischung.
Genau.
Genau, vor allen Dingen dieser interaktive Teil. Nutzen Sie das bitte,
ja.
Wenn da Fragen offen sind und so weiter.
Genau.
Cool.
Cool. Dann würde ich sagen.
Ach so, nee.
Nein.
Schmidt. Oh, der wichtige. Apropos Interaktion, Frau Schmidt. Jetzt haben wir natürlich über 50k und Provisionen und sowas alles geredet. Aber wie sehen Sie denn das? Gerne ernst gemeinte Zuschriften an
redaktion@pfefferminzia.de.
Genau. Und wir lesen die auch gerne vor. Auch Kritik. Wir halten das schon aus.
Jawohl. So, jetzt weiter im Text.
Im Gespräch.
Die Zahl der Beschwerden über Versicherer hat ein neues Hoch erreicht. Das geht aus dem Jahresbericht von Versicherungsombudsfrau Sibylle Kessal-Wulff hervor, den sie vergangene Woche vorlegte. Welche Sparten sind betroffen? Worüber regen sich die Menschen auf? Und wie ist die ebenfalls steigende Zahl an Vermittlerbeschwerden zu erklären? Darüber sprechen wir jetzt. Hallo Frau Dr. Sibylle Kessal-Wulff und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag. Ich freue mich.
Sie haben diese Woche den Jahresbericht vorgelegt, der Ombudsstelle für Versicherungen. Das ist immer ein Termin, auf den die Branche durchaus guckt, um zu sehen, wie sich denn da die Beschwerdezahlen auch entwickelt haben. Und da gingen im Jahr 2025 nun knapp 29.000 Beschwerden ein. Das ist ein Plus von über 34% gegenüber dem Vorjahr. Und das Vorjahr war auch schon ein Rekordjahr, also das zweite Rekordjahr in Folge. Und Sie schreiben im Bericht außerdem, dass Sie ein Ende dieser Entwicklung, dass das nicht unbedingt absehbar ist. Was sind denn dann aus Ihrer Sicht vor allem die Gründe für diese Entwicklung?
Ja, zunächst haben Sie recht. Wir hatten 2 Rekordjahre in Folge und es zeichnet sich ab, dass wir ein 3. Rekordjahr bekommen werden. Und da fragen wir uns natürlich auch, woran das liegen könnte. Und wie so oft haben wir nicht nur einen Grund dafür gefunden, sondern gleich mehrere, die sich also auch überschneiden können. Der erste Grund ist, die Schlichtung und die Möglichkeiten der Schlichtung sind allgemein bekannter geworden. Das betrifft nicht nur unsere Schlichtungsstelle, sondern auch die anderen Schlichtungsstellen. Die Rechtsanwälte haben uns zunehmend entdeckt, um für ihre Mandanten etwas auf dem Wege der Schlichtung zu erreichen. Die Verbraucher bevorzugen ein niedrigschwelliges Verfahren. Das ist also sehr viel einfacher bei uns, einen Schlichtungsantrag zu stellen, als etwa eine Klage vorzubereiten. Wir können das auch an unseren Kommunikationseingängen erkennen. Wir haben über 80% Kommunikation per Mail oder per Web, während das Postalische deutlich rückläufig ist. Und wir wissen auch von den Verbraucherzentralen, dass sie gerne auf uns verweisen, also auf die Möglichkeiten einer Schlichtung. Und in den letzten Monaten hat sich ein Grund in den Vordergrund geschoben. Wir haben zunehmend KI-gestützte Schlichtungsanträge, die bei uns eingehen.
Okay. Das klingt ja jetzt aber nach eher, sag ich mal, ja, organisatorischen Gründen. Ist denn auch in der Branche selber erkennbar, dass da was passiert, was die Jahre zuvor vielleicht noch nicht so im Gang war?
Die Themen an sich, die die Verbraucher dazu bringen, einen Schlichtungsantrag zu stellen, sind eigentlich gleich geblieben. Wir haben also die Klassiker in den einzelnen Sparten und wir stellen auch fest, dass durchweg alle Sparten von Zuwächsen betroffen sind, wobei wir ein Ranking aufmachen können. Wenn wir also jetzt mal auf die absoluten Zahlen schauen, dann ist Spitzenreiter ganz sicher die Kfz-Versicherung mit den beiden Teilsparten Kasko und Haftpflicht, gefolgt dann von der Rechtsschutzversicherung und der Sparte Sonstige. Darunter fassen wir Versicherungen wie etwa die Reiseversicherung oder die Tierkrankenversicherung.
Okay, und wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel die Kfz-Versicherung rauspicken, was ärgert denn da die Verbraucher besonders, sodass sie sich an die Schlichtungsstelle wenden?
Also oftmals ärgert sie weniger das Ergebnis, sondern die Art und Weise der Kommunikation, dass der Versicherer zum Beispiel nicht ausreichend begründet, warum er etwa einen Leistungsanspruch ablehnt, dass es also von der Entscheidung her nicht hinreichend transparent ist für den Verbraucher. Und da ist dann auch oft unsere Aufgabe, nicht nur zu prüfen, ob der Versicherer zu Recht so entschieden hat, wie er entschieden hat, sondern das auch dem Verbraucher, dem Antragsteller zu erklären. Und wir bekommen auch manchmal die Rückmeldung, jetzt habe ich endlich verstanden, warum das so ist. Also das ist auch Aufgabe einer Schlichtungsstelle, da auch juristische Begriffe zu erläutern und das etwas allgemeinverständlicher auszudrücken.
Okay, also hat das jetzt nicht unbedingt was in der Kfz-Versicherung auch mit der Inflation, die ja zuletzt sehr zu beobachten war, Werkstattteile und sowas zu beobachten? Eher nicht.
Das weniger, also ein Klassiker ist immer noch der Versichererwechsel, dass Verbraucher zum Beispiel nicht wissen, wenn sie bei ihrem Vorversicherer eine Sondereinstufung hatten, etwa einen Rabattschutz, dass der nicht automatisch auf den Nachversicherer übergeht, sondern dass da eine andere Einstufung erfolgen kann. Das ist jetzt nur ein Beispiel aus dem Themenkomplex.
Und bei der Rechtsschutzversicherung, was ist da vor allem Stein des Anstoßes?
Bei der Rechtsschutzversicherung ist immer noch eine Frage, auch unter vielen, aber jetzt nur beispielhaft, ob der Verstoß, für den Rechtsschutz geltend gemacht wird, in die versicherte Zeit fällt oder ob es ein vorvertraglicher oder nachvertraglicher Verstoß
ist. Ah, okay. Ja, ist auch eine wichtige Frage natürlich. Ist Ihnen denn ein Fall in Erinnerung, bei dem Sie selber dachten, boah, das kann so eigentlich nicht wahr sein?
Also es gibt natürlich bunte Sachverhalte, die so die ganze Lebenswirklichkeit abbilden. In jeder Sparte, da ist mir jetzt kein spezieller Fall in Erinnerung geblieben. Aber man wundert sich manchmal, wie Konflikte entstehen, dass die Ursache oft in der mangelnden Kommunikation liegt, dass eben die Versicherer nicht ausreichend vermitteln, aus welchen Gründen sie ihre Entscheidung getroffen haben. Und da denkt man manchmal, wenn da mehr Transparenz, mehr Kommunikation im Vorfeld gewesen wäre, wäre es vielleicht gar nicht zu diesem Konflikt gekommen.
Okay. Was im Bericht auch deutlich wird, ist, dass die Bearbeitung durch die Versicherer recht lange dauert. Also zum einen die Leistungsbearbeitung eines Leistungsfalls. Da hat ja auch schon die BaFin Vorgaben gemacht, dass das eigentlich nicht länger als 4 Wochen dauern darf, bis der Kunde seine Leistung bekommt. Und Sie stellen hier fest, dass die Versicherer ziemlich lange brauchen, um ihnen nötige Informationen auch zukommen zu lassen, die eben für die Schlichtung dann relevant sind. Um jetzt mal provokant gefragt, ist so ein bisschen System bei den Versicherern zu verzögern?
Dafür habe ich keine Anhaltspunkte und deswegen möchte ich auch nicht von einem System sprechen, weil es dem Versicherer letztlich ja auch nichts bringt. Ne? Denn dann wird ein Schlichtungsantrag gestellt und dann müssen wir uns im Rahmen der Schlichtung damit befassen. Aber Verzögerungen können natürlich zu einem strukturellen Problem werden. Und das ist bei uns vor allen Dingen das Problem der Bearbeitungsdauer. Wir haben da auch eine gesetzliche Vorgabe, dass ein Schlichtungsverfahren möglichst innerhalb von 90 Tagen abgeschlossen werden soll. Und wenn wir dann die Situation haben, dass Versicherer auf unsere Anfragen verspätet oder gar nicht reagieren oder unvollständig reagieren, indem sie Fragen, die wir gestellt haben, nicht ausführlich genug beantworten, sodass wir da nochmal nachhaken müssen, gehen diese Verzögerungen natürlich auf unser Zeitkonto, also von unseren 90 Tagen ab und führen auch zu Sachstandsanfragen der Verbraucher, die ja nicht wissen, warum sich das jetzt alles so verzögert.
Ja.
Und die müssen wir dann beantworten und das bindet bei uns Ressourcen, die wir sehr viel lieber für die inhaltliche Bearbeitung der Schlichtungsanträge einsetzen würden. Gerade in Zeiten hoher Zuwächse und hoher Eingänge muss man eben sehen, dass man da auch möglichst ressourcenschonend arbeiten kann.
Klar, wo die Ressourcenlage wahrscheinlich ja dann eh schon angespannt ist bei Ihnen. Die Mitarbeiter können ja nur so viele genau. Fälle auf einmal bearbeiten.
Genau.
2025 wurde auch erstmal ein Ordnungsgeld gegen ein Unternehmen festgesetzt, weil eben Stellungnahmen tatsächlich ausblieben. Ist das quasi dann nur ein Einzelfall oder könnte das Teil eines größeren Problems sein?
Das ist ein Einzelfall geblieben, der aber durchaus Signalwirkung hatte, das muss man sagen. Das war gleich zu Beginn von 2025 im Januar. Da habe ich das als Ombudsfrau einmal gemacht und so ein Ordnungsgeld wird zunächst angedroht und dann eben festgesetzt. Das wurde von dem Versicherer, der betroffen war, auch akzeptiert. Er hat sich dann auch entschuldigt und er hat ein Vergleichsangebot gemacht, das für die dortige Beschwerdeführerin durchaus günstig war, sodass unter dem Strich sich der Konflikt sehr schön aufgelöst hat. Trotzdem hoffen wir sehr, dass es ein Einzelfall bleibt und ich betrachte das ausdrücklich auch als Ultima Ratio.
Wie hoch kann so ein Ordnungsgeld maximal gehen eigentlich?
Das hängt natürlich auch davon ab, ob es ein erstmaliges Ordnungsgeld ist oder wiederholt Ordnungsgeld, wie schwer der Verstoß ist. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, waren es 1.000 Euro. Man kann da bei 500 Euro anfangen und dann muss man schauen, wie sich das entwickelt. Aber wie gesagt, hier ging es mehr um die Signalwirkung an sich und weniger um die Höhe des Ordnungsgeldes.
Sie führen ja auch Statistik über Vermittlerbeschwerden. Da gab es 2025 360, also deutlich weniger als gegen die Versicherer. Der Schwerpunkt war Vermittlung nicht bedarfsgerechter Produkte. Was sehen Sie denn da so für typische Fehler in Ihren Akten?
Ja, typisch sind mit Überschneidungen. Es können also auch mehrere Fehler da deutlich werden. Ist natürlich einmal erst die unzureichende Bedarfsermittlung. Also was eignet sich überhaupt für den betreffenden Kunden? Dann unklare oder unvollständige Aufklärung über die Risiken. Und eben die Vermittlung von Produkten, die zur Situation des Kunden keinen erkennbaren oder keinen ausreichenden Bezug haben. Und natürlich auch unklare oder unvollständige Dokumentationen.
Also nach wie vor ein Thema, das mit der Dokumentation. Okay. Ich dachte, die Branche wäre inzwischen schon mal weiter, aber anscheinend ploppt das dann immer noch wieder auf. Ja.
Nein, aber Sie haben es ja zu Recht angesprochen, 360 Vermittlerbeschwerden sind, wenn wir jetzt auf die Gesamteingänge gucken, die Sie ja für dieses Jahr 2025 schon genannt haben, eher wenig. Und von diesen 360 Beschwerden waren auch etwas mehr als die Hälfte unzulässig, sodass wir inhaltlich sogar in deutlich weniger Beschwerdeverfahren prüfen mussten.
Okay. Unzulässig ist in diesem Zusammenhang, was bedeutet das?
Also unzulässig sind zum Beispiel Beschwerden gegen das Verhalten des Vermittlers allgemein, weil der, ich sage jetzt mal ganz platt, weil er unhöflich ist oder kurz angebunden. Ja. Es muss immer in Bezug zu einem konkreten versicherungsrechtlichen Sachverhalt gegeben sein.
Okay. Wie ist denn Ihre Erfolgsquote für das Jahr 2025?
Die Erfolgsquote finde ich erfreulich, wenn wir jetzt auf die Unternehmensbeschwerden schauen, die ja wirklich die Masse der Verfahren ausmachen. Dann lag sie Wenn wir jetzt die Lebensversicherung einmal ausnehmen, bei etwas über 50% zugunsten der Verbraucher. Bei der Lebensversicherung war die Erfolgsquote etwas niedriger. Das liegt daran, dass die Lebensversicherung ein besonders komplexes Produkt ist. Aber ja, sie betrug immerhin noch ein gutes Drittel, also 36,5%. Und an dieser Stelle muss man auch sagen, dass wir eine hohe Abhilfebereitschaft der Versicherer feststellen können. Das heißt, die prüfen noch einmal durch und sagen dann von sich aus, sie sind bereit, der Beschwerde abzuhelfen, also dem Anliegen zu entsprechen. Und diese Abhilfequote lag immerhin bei gut 30% und in der Lebensversicherung bei gut 20%.
Okay. In der Lebensversicherung, was führt da eigentlich häufig zu Beschwerden? Kann man das da auch festmachen an bestimmten Punkten?
Also bei der Lebensversicherung ist immer noch Klassiker das ewige Lösungsrecht, also Widerruf von Lebensversicherungsverträgen auch nach langen Jahren noch. Und dann wird von den Versicherern eingewandt, das ist verwirkt und dann muss man die Verwirkung prüfen. Und da gibt es eine Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, an der wir uns dann orientieren. Aber das ist so einer dieser Klassiker, die uns da beschäftigen.
Okay. Sie sagten eingangs ja, dass Sie auch feststellen, dass die Menschen mehr künstliche Intelligenz einsetzen, um auch ihre Beschwerde zu formulieren. Ist das denn eine gute Entwicklung? Also steigt dadurch die Qualität oder sehen Sie da Probleme, die da entstehen können?
Also das kann vielleicht eine gute Entwicklung werden. Derzeit haben wir noch das Problem, dass diese Beschwerden sehr umfangreich sind, weil die Verbraucher in der Regel mangels ausreichender Rechtskenntnisse auch sehr ungenau prompten und dann die KI alles aufschreibt, was sie zu, ich sage jetzt nochmal, Lebensversicherungen weiß. Und dann bekommen wir sehr umfangreiche Beschwerdeanträge und können manchmal im ersten Zugriff gar kein Beschwerdeziel ausmachen, was wir ja brauchen. Ne? Da müssen wir erstmal fragen, was möchtest du eigentlich bei uns erreichen? Denn die allgemeine Aussage, meine KI findet den Vertrag nicht gut, reicht eben nicht aus, sondern wir brauchen ein Beschwerdeziel, um auch in die Kommunikation mit dem Versicherer einzutreten.
Ja.
Und wir stellen auch gelegentlich sogenannte Halluzinationen fest. Das heißt, da wird uns dann eine Reihe von Entscheidungen der Gerichte präsentiert. Und wenn wir die dann prüfen, merken wir, zwei Drittel dieser Entscheidungen gibt es gar nicht. Und das letzte Drittel hat auch bei allergrößter Fantasie mit dem betreffenden Fall nichts zu tun. Und das bindet natürlich viel Zeit, ne? Wenn man das alles durchprüft und guckt. Und das löst auch wieder Rückfragen aus. Also das ist zurzeit, da ist noch Luft nach oben, sagen wir mal so.
Mhm. Sie haben am Anfang auch angedeutet, dass wohl auch dieses Jahr wieder ein Rekordjahr wird. Woran liegt's? Was wünschen Sie sich von der Branche? Wie sehen Sie dieses Jahr?
Ja, woran es liegt, ich denke mal, das sind dieselben Gründe, die sich fortsetzen und müssen wir auch abwarten, zum Beispiel Stichwort KI nochmal, inwieweit sich diese Entwicklung manifestiert, weil wie gesagt, das eine relativ junge Entwicklung ist, erst aus den letzten Monaten. Und die allgemeinen Wünsche dürften jetzt auch nicht überraschen, weil ich das schon angesprochen habe. Ich wünsche mir weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit den Versicherern, die im Ausgangspunkt wirklich gut ist, auch wenn wir an der einen oder anderen Stelle eben diese Leistungsverzögerung immer noch als Thema haben. Mhm. Aber sonst sind die Versicherer auch offen gegenüber unseren Vorschlägen, gegen unserer rechtlichen Bewertung und wirklich auch bereit, sich mit dem Schlichtungsgedanken und der Schlichtungsidee ernsthaft auseinanderzusetzen. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Mhm. Trotzdem wäre schön, wenn wir schnell, also zügig, vollständige Stellungnahmen bekommen, wenn wir sehen, dass die Kommunikation mit dem Kunden klappt, sodass Konflikte vielleicht schon im Vorfeld, also im Vorfeld einer Schlichtung, aufgelöst werden können und dass die Versicherer eben die Entscheidung auch allgemein verständlich und für den Kunden transparent kommunizieren.
Okay, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja, dann dachte
vielen
ich
Dank.
Auch gerade.
Vielen Dank, dass Sie uns Einblicke gegeben haben in Ihre Arbeit und was so passiert in der Branche. Und dann hoffen wir mal, dass sich der Trend vielleicht doch noch ein bisschen abflaut mit den Beschwerden. Kann ja sein, im zweiten Halbjahr
sonst
vielleicht.
Sonst treffen wir uns in einem Jahr wieder und können das auch noch mal analysieren.
Super, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Die News der Woche.
Eigentlich wollten sich die Krankenkassen BIG Direkt Gesund und Salus BKK Anfang 2027 zusammenschließen. Doch daraus wird nun nichts mehr. Man habe sich, Zitat, nach intensiver Analyse entschieden, die geplante Fusion mit der Salus BKK nicht weiter zu verfolgen und die Kooperation zu beenden, teilt die BIG Direkt Gesund mit. Man passe strategisch nicht zusammen.
Wobei die Entscheidung ausdrücklich von Seiten der BIG Direkt Gesund kam, wie unsere Nachfrage bestätigte. Nun prüfe man, Zitat, grundsätzlich Optionen, die unsere strategische Weiterentwicklung sinnvoll unterstützen, heißt es weiter. Das könne auch Kooperationen und Fusionen einschließen, aber, O-Ton, immer mit Augenmaß und ohne Aktionismus.
Den Plan, sich zusammenzuschließen, hatten die Kassen im September 2025 geäußert und schon den entsprechenden Kooperationsvertrag unterschrieben. Eine Kasse mit mindestens 1 Million Versicherten hatten die beiden werden wollen.
Es war uns wichtig, die Situation im Vorfeld realistisch zu bewerten und eine Entscheidung zu treffen, die nachhaltig tragfähig ist, erklärt BIG Direkt Gesund Verwaltungsratschef Helmut Krause. In den Gesprächen sei deutlich geworden, dass sich beide Häuser die künftige Ausrichtung bzw. Zusammenarbeit unterschiedlich vorgestellt hatten.
Die 2025 am Anleihemarkt gestiegenen Renditen haben sich positiv auf die Lebensversicherungsbranche ausgewirkt. Denn dort zogen die Solvenzquoten kräftig an, wie der uns wohlbekannte Branchenverband GDV berichtet.
Demnach lag die durchschnittliche Solvenzquote, auch SCR-Bedeckungsquote genannt, zum Jahresende 2025 bei 374%. Im Vorjahr hatte sie noch 295% betragen. Damit ist die Branche deutlich besser mit Kapital ausgestattet. Die ausgewerteten Daten decken laut GDV den deutschen Lebensversicherungsmarkt komplett ab.
Die Solvenzquote, auch unter dem Namen Solvabilitätsbedeckung bekannt, zeigt, ob ein Versicherer auch in extremen Situationen genügend Eigenmittel, also Geld, hat, um Verpflichtungen zahlen zu können. Um das maßgebliche eigene Geld zu ermitteln, zieht man vom vorhandenen Vermögen die künftigen Verpflichtungen ab. Eine Solvenzquote von 100% bedeutet, dass die Zahlpflichten auch unter großem Finanzstress gedeckt sind.
Und da ist er wieder, der GDV. Er hat auch neue Zahlen zu Naturgefahrenschäden in der Sachversicherung vorgelegt. Auf rund 1,4 Milliarden Euro belaufen sich die nämlich. Damit fällt die Bilanz für 2025 deutlich milder aus als im Vorjahr.
Geprägt wurde das Jahr vor allem durch Sturm und Hagel. Sie sorgten für Schäden in Höhe von rund 1 Milliarde Euro. Die Schadenzahl lag bei etwa 479.000. Der durchschnittliche Schaden kostete rund 2.100 Euro. Solche Ereignisse treffen viele Gebäude gleichzeitig, verursachen aber häufig eher kleinere und mittlere Schäden, etwa an Dächern, Fassaden oder Fenstern.
Versicherte Elementarschäden summierten sich auf rund 400 Millionen Euro bei etwa 88.000 Schäden. Mit durchschnittlich rund 4.700 Euro pro Schaden liegen die Kosten deutlich über denen von Sturm und Hagel.
Doch warum wirkt das Schadenjahr 2025 so vergleichsweise günstig? Der Rückgang um rund 3 Milliarden Euro erklärt sich vor allem durch das schadenträchtige Vorjahr. 2024 lagen die versicherten Naturgefahrenschäden in der Sachversicherung bei 4,4 Milliarden Euro, davon 2,6 Milliarden Euro durch Elementargefahren und 1,8 Milliarden Euro durch Sturm und Hagel. Und das sind dann schon mal ganz andere Werte.
Das Land mit dem weltweit widerstandsfähigsten Wirtschaftsumfeld ist und bleibt Dänemark. Das ermittelte der Industriesachversicherer FM im Rahmen seines aktuellen FM Resilience Index 2026. Und in dem liegen 9 Länder aus den Top 10 in Europa. Auf Dänemark folgen Luxemburg auf Rang 2 und Singapur auf Rang 3.
Über diesen Index bewertet FM Risiken von 130 Ländern und Regionen. Er soll zeigen, wie anfällig diese Länder gegenüber tiefgreifenden, also disruptiven Ereignissen sind und wie schnell und erfolgreich sie damit umgehen können. Es gibt 12 Makrokriterien und 6 physische Kriterien, zum Beispiel Cyber- und Erdbebensicherheit.
Für die Gewerbeversicherung bedeutet der Index sehr viel, betont FM. Standorte in Ländern aus den Top 50 erholen sich nach einem Schaden im Schnitt mehr als 30% schneller als solche in Ländern, die weiter unten landen.
Dänemark führt den Index zum dritten Mal in Folge an. Was das Land so stark macht, zeigen die Einzelwerte. In den Kategorien Korruption und Erdbebenrisiken räumt es volle 100 Punkte ab. In Inflation, Internet, Wasserstress, Treibhausgasausstoß und Cybersicherheit verfehlt es den Wert nur knapp.
Wie es anders laufen kann, zeigen die Länder am Ende der Tabelle. Ganz hinten liegt Venezuela mit genau 0 Punkten für Inflation, Korruption, Risikoqualität, Klimarisiken und Brandrisiken. Haiti, gleich davor, geht leer aus in den Kategorien Logistik, Risikoqualität und Gefahren durch Klimarisiken, Erdbebenrisiken und Brandrisiken.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Beide im selben Mikro. Wir hören uns am kommenden Freitag hoffentlich wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch. Schmidto, was sagst du?
Genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.
Genau.